Ja, ich wünsche euch von hier vorne noch einmal alle einen wunderschönen guten Morgen. Und bevor wir in diese zweite Stunde gehen, möchte ich ganz gerne noch beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich loben und preisen. Du bist am Wirken, du bist am Handeln. Ja, auch der Psalm hat uns heute gezeigt, dass du ein lebendiger Gott bist. Ja, sowohl mit den Völkern als auch mit deinen Kindern. Und wir sind dankbar dafür, dass du auch die Regie über unser eigenes Leben hast. Und wir wollen danken, dass wir jeden Tag neu, ja, darauf eingehen dürfen. Amen. Ja, wir hatten am vergangenen Donnerstag in der Bibelstunde für meine Begriffe ein ziemlich anspruchsvolles Thema. Es ging um die Nachfolge. Und ich musste an diesem Donnerstag schon an heute Morgen denken, was ich hier so vorbereitet habe, weil das passt. Ich musste denken, ich habe vor über 25 Jahren mal ein kleines Büchlein gelesen, ein Klassiker inzwischen, Wahre Jüngerschaft. Und es hat mich sehr herausgefordert, aber auch am Donnerstag die Wiederholung, dachte ich so, ja, das Thema ist immer noch aktuell. Es fordert immer noch raus, der Christ und die persönliche Nachfolge. Und ja, mein Gedanke war, wer und was hält uns auf diesem Weg? Wir haben heute einige schon gehört. Wie und was ist es möglich, dass wir auch über lange Zeit auf der Spur bleiben, auch wenn wir so manche Eigenwege manchmal einschlagen, auch in einem Christenleben. Aber ich denke, aus uns heraus, aus unserer Kraft heraus, würde das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Und ja, und so passt das auch zu dem, wo ich heute Morgen hier weitermachen möchte. Ich habe das letzte Mal begonnen mit einer Arbeit und ich werde das in den nächsten wahrscheinlich Monaten und noch länger einfach weiterführen wollen. Es geht darum, ich denke, dass die persönliche Begegnung zwischen dem Mensch und dem Herrn Jesus und umgekehrt zwischen dem Herrn Jesus und dem Menschen, dass das der Ort ist der Ermutigung, der Ort der Veränderung und auch der Ort der Korrektur, dass das der Ort ist, wo wir unsere Kraft, unsere Motivation herbekommen, Gottes Wege, die ihm gefallen, auch tatsächlich zu gehen. Trotz aller Schwierigkeiten, ob sie nun persönlich sind oder gesellschaftlich, trotz aller Widrigkeiten, in die wir kommen, ich denke, diese persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus, die sollten wir alle gut kennen. Und dort sollten wir zu Hause sein. Und ich habe mir vorgenommen, mich selber und euch in der nächsten Zeit diese Begegnung lieb zu machen, weil wir sie alle brauchen und weil sie so wichtig sind und sie uns auch weiterhelfen. Ich hatte ja das letzte Mal schon angedeutet, wie wir werden im Laufe der Zeit und durch alle Daseinsperioden des Herrn Jesus hier auf dieser Erde gehen. Wir sind im Moment noch in seiner Kindheit und Jugend. Und wir werden weitergehen auch, ja, einfach die Zeiten seines Dienstes, die Zeiten, wo er ans Kreuz ging, die Zeiten nach der Auferstehung, aber auch die Begegnung nach der Himmelfahrt. All diese Dinge werden wir uns Begebenheiten herausnehmen, um einfach, und das möchte ich nochmal wiederholen, aufzuzeigen, wie reagieren Menschen verschiedenster Art und Weise auf die Begegnung mit dem Herrn Jesus. Und was mindestens genauso wichtig ist, wie und auf so vielfältige Weise begegnet der Herr Jesus jeden einzelnen Menschen extra, individuell. Also wir neigen in Schablonen zu denken, aber bei diesem Thema gibt es keine Schablone und der Herr Jesus zeigt uns das. Und wir wollen heute mit einer Begebenheit weitermachen, auch wie das letzte Mal schon, die wir alle gut kennen. Und dennoch möchte ich da einfach zu einladen, dass ihr mit mir mal aufschlagt, Lukas 2, die Verse 22 bis 35. Und ich möchte ganz gerne zu Anfang diese Verse vorlesen. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit von vornherein darauf lenken, schauen wir auf die Menschen, die es hier geht. Ja, und schauen wir, auch wenn das ein bisschen noch arteigen ist, schauen wir auch auf die Person Jesu. Lukas 2, ab Vers 22 bis 35. Und dort heißt es: Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose um waren, brachten sie ihm, also den Herrn Jesus, nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu weihen. Wie es im Gesetz des Herrn beschrieben steht, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen, und um das Opfer zu geben, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und sie, ein Mann, war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, und mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm er ihm auf den Arm und lobte Gott. Herr, nun lässt du deinem Knecht in Frieden fahren nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht den Nationen zu erleuchten, und zum Preis deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter wunderten sich über das, was ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Siehe, er wird zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel gesetzt und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Vielleicht soweit Gottes Wort. Diese recht bekannte Szene hat es in sich, in vielerlei Hinsicht, aber auch in diesem Schwerpunkt, den wir legen möchten, wenn es um Begegnung geht. Dieser Simon, ja, er war ein Mann, der im Volk zu Hause war, aber er war kein Priester, er war kein Bürdenträger, er gehörte nicht zur theologischen Elite der damaligen Zeit, sondern er war ein Mann, der rundherum und im Tempel lebte und auf den Trost Israel wartete. Das heißt, aus meiner Sicht, er kannte den Zustand des Volkes Gottes der damaligen Zeit, der sehr schwierig war. Wir sind gerade im Matthäus-Evangelium in der Donnerstagsreihe und da sehen wir gerade im Moment, wo dieses Volk sich ablehnend gegenüber dem Messias äußert und das Volk zwar religiös lebte und die auch von einem Messias sprachen, aber ihr Herz war ganz woanders. Und wir wissen aus der Schrift, dass Simeon nicht alleine ist, es gab Einzelne, die haben auf den Messias vom Herzen gewartet. Und sie haben sich davon nicht irritieren lassen, was in dem Volk Gottes und vielleicht auch in den Nationen drumherum ansonsten eigentlich für ein Zustand herrschte, was die Menschen eigentlich trieb. Und ja, ich denke, dass Simeon auch ein bisschen eine Einzelperson war. Und das ist etwas, wo wollen wir heute Morgen ganz genau mal hinschauen. Es heißt hier im Vers 25, er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Das ist eine ganze Menge, was hier steht. Sind wir gerecht? Sind wir gottesfürchtig? Und ich meine damit im Moment nicht unsere Stellung, sondern ich meine unsere ganz persönliche, praktische Lebensführung. Der Heilige Geist, wir haben eine andere Haushaltung wie damals. Der Heilige Geist ist in uns bleibend als Kinder Gottes, sofern du wiedergeboren bist. Aber darf dieser Heilige Geist in mein Leben hineinreden? Dieser Simeon bekommt dieses Zeugnis ausgestellt, dass er ein gottesfürchtiges und gerechtes Leben führte. Und er ließ sich vom Heiligen Geist führen. Und diese Szene, die wir jetzt hier auch betrachten, ist direkt geführt vom Heiligen Geist. So wie wir ja auch gelesen haben. Simeon war ein Mann, der wartete trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten drumherum auf den Trost Israels. Er hat also auch gewusst, wenn sich etwas verändern wird, und es musste sich etwas verändern, dann brauchte es Hilfe von außen. Wir als Volk Gottes, er selbst als Einzelner, war klar, er braucht Hilfe, er braucht Trost, er braucht Wegführung von einem Gott. Und darauf hat er gewartet. Und in diesem Denken führte Simeon ein erfülltes Leben. Bist du mit den Begebenheiten, in denen dich Gott stellt, in einer nicht perfekten Gemeinde, in einer nicht perfekten gesellschaftlichen Situation, in einer nicht perfekten persönlichen Nachfolge, in einer nicht perfekten sonstigen allgemeinen Situation, führst du ein erfülltes Leben? Ist dein Trost dieser Gott? Dieser Simeon war ein alter Mann. Er wusste vom Heiligen Geist offeriert, er wird jetzt bald sterben. Er war am Ende seines Lebens. Der du alt geworden bist und Jahrzehnte schon im Glauben bist, hast du ein erfülltes Leben? Ich rede nicht von super Begebenheiten, ich rede nicht, dass alles in Ordnung ist drumherum, sondern ist dein Leben nach so vielen Jahren Nachfolge ein erfülltes Leben in Christus? Von Simeon wird das so gesagt. Und das Ganze unter der Regie des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass Simeon seine Wege im Volk Israel zur damaligen Zeit schwierig waren. Sowohl was das Volk Gottes als Ganzes betrifft, aber auch sein persönliches Leben. Das hängt miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist bei uns ganz genauso. Der Herr mutet uns so manche Begebenheit zu in unserem Leben. Und wenn wir mal Korrektur oder Erziehung brauchen, wisst ihr, was das Wirksamste ist? Wenn er uns einfach auf unseren eigenen Wegen laufen lässt. Die Lektionen sitzen meistens am allerbesten, wo wir merken, wir laufen gegen die Wand. Wir sind ganz daneben. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, außerhalb von Gottes Ordnungen ein Leben zu führen, was erfüllt wäre. Aber ich möchte uns mit dieser Begebenheit ermutigen. Ich glaube, dass der Simeon ein recht einfaches Leben geführt hat, mit viel Turbulenzen drumherum. Und die haben wir alle auch. Und trotzdem ist es möglich, ein erfülltes Leben in Christus zu führen. Und ich glaube, dass solche persönlichen Begegnungen zwischen dem Herrn Jesus und dem Gläubigen das Leben ja zu einem erfüllten Leben machen. Und darum möchten wir uns in nächster Zeit, ja, wo es nur geht, daran erinnern. Suche ich seine Nähe? Kenne ich Begegnungen mit dem Herrn Jesus so, wie sie heute hier und jetzt ja möglich sind? Und ich möchte jetzt ein Stückchen weitergehen. Denn dem Simeon war offeriert worden, dass er jetzt bald sterben würde, Vers 26. Und er kam auf Anregung, so heißt es in meiner Übersetzung, des Geistes in den Tempel. Josef und seine Familie war da. Sie haben ihren Sohn dargebracht. Und Simeon bekommt die Option, vom Heiligen Geist auch im Tempel zu sein, zur gleichen Zeit. Und warum? Weil es ist ihm versprochen, bevor er stirbt, dass er die Rettung Israels sehen darf. Und damit unterscheidet sich dieser Simeon von sehr vielen seiner Landesgenossen der damaligen Zeit. Und jetzt muss ich was sagen, er hat tatsächlich auf den Erretter gewartet. Weil es ihm versprochen war. Darf ich fragen, warten wir tatsächlich aus einem erfüllten Leben heraus auf den Herrn Jesus, weil er und sein Kommen mit der Entrückung uns versprochen ist? Ist das ein Teil meines erfüllten Lebens? Ein Teil meiner Motivation, ein Teil, wo ich immer wieder zum Trost komme, neben all den Dingen, die um mich herum passieren und die vielen, vielen, vielen Fehler, die ich mache, darf ich immer wieder dahin kommen, der Herr kommt bald. Ich möchte uns diese Tatsache heute Morgen lieb machen. Dieser Simeon ist in dieser Szene von diesem Gedanken, dass er den Erretter Israel sehen darf, geht er in diesen Tempel. Warum? Ganz einfach. Er glaubt Gottes Versprechen, dass er diesen Erretter noch sehen wird. Er ist alt. Er weiß, dass er bald sterben muss. Und trotzdem weiß er, es fehlt noch was. Ja, und so kommt es zu dieser Begegnung. Die Eltern des Herrn Jesus bringen ja ihre Erstgeburt ja dem Gesetze nach ja vor Gott in diesem Tempel. Und Simeon sieht mit seinen alten, aus einem erfüllten Leben herausschauenden Situation. Er sieht diese Familie und er sieht den Retter. Wenn wir diese Szene uns vorstellen, was würden wir tatsächlich erstmal sehen? Ein israelitisches Ehepaar, die gemäß dem Gesetz ihr erstgeborenen Sohn darbringen. Simeon sieht in dieser Situation genau das, was da sich eigentlich abspielt. Hier ist der Retter. Und er geht auf diese Familie zu und nimmt dieses Kind im Arm und weiß, jetzt werde ich sterben, weil ich habe den Retter gesehen. Und er ist auch derjenige, der für das Volk Israel und auch für die Nationen kommt. Also hier haben wir sogar eine prophetische Komponente in dieser Geschichte. Er vollendet ein erfülltes Leben. Wie der Schwabe sagen würde, quasi bis zum letzten Schnaufer. Denn hier sind die letzten Augenblicke, denn der Simeon wird bald sterben, weil jetzt hat er das bekommen, was versprochen war, was zu einem kompletten Leben eines Simons gehört, laut diesem Text. Aber, und das möchte ich jetzt hier einfach weiterführen, natürlich steht hier im Vers 29, Herr, nun lässt du deinen Knecht im Frieden fahren nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Hast du über dein Heil in deinem Herzen Frieden? Bist du froh in deinem Heil? Simeon zeigt uns das. Und es wird gezeigt in Vers 31, dass du vor allen Völkern bereitet hast. Also wir kennen das ja schon aus dem Alten Testament, ja, obwohl da viele andere Meinungen sind, aber es ist deutlich zu sehen, dass das Heil ist natürlich für das Volk Israel, aber es ist für die ganze Welt, für die Nationen. Hier wird das gezeigt. 32, ein Licht den Nationen zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. Ja, und Josef und Maria, sie wundern sich. weil sie hier Dinge hören, die hat man noch nicht gehört. Und Simeon geht her und ja, segnet die beiden, nämlich die Eltern und auch das Kind. Und sagt, also der Herr Jesus, wird zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel gesetzt und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das heißt, hier geht es darum, diese Errada ist für die einen die ewige Verdammnis, weil sie ihn nicht annehmen, und für den anderen, wenn er eine andere Reaktion zeigt, ist er der Beginn des ewigen Lebens. Und er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und das wissen wir, dass ja sehr viele Menschen bis heute, aber auch damals, von Anfang an gesagt haben, nein, es wird widersprochen werden. Es wird limitiert werden, dass das der Retter wäre. Und ich denke, so ist das bis heute. Ja, und in Vers 35 wird uns sogar schon das Kreuz von Golgatha gezeigt. Denn das, was dort beschrieben wird, ja, von den Simeon gegenüber Maria, findet am Kreuz von Golgatha statt, wo es heißt, und auch dir selbst wird ein Schwert durch deine Seele dringen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Maria wird am Kreuz von Golgatha einen kräftigen Herzenschmerz haben, weil sie sieht ihren Sohn am Kreuz sterben. Und das möchte ich uns auch zeigen. Der Herr möge uns bewahren davor, das Kreuz von Golgatha, dass wir uns dran gewöhnen. Dass wir sagen, vielleicht so nach so vielen Jahren, ja, es ist so. Der Herr Jesus, der hier in dem Arm des Simeon war, ist gestorben und ich bin schuld. Er ist wegen meiner Missetaten, meiner sündigen Natur, wegen all meiner Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit, ist er gestorben, damit ich leben darf. Das ist das, was hier beschrieben wird. Und ich möchte einfach zusammenfassen. Es gibt viele Reaktionen auf eine Begegnung mit dem Herrn Jesus. Aber wir haben heute gesehen an den Simeon, es ist ein erfülltes Leben zu Ende gegangen mit einer Begegnung mit dem Herrn Jesus. Die Eltern haben es in ihrem Herzen weitergetragen, all die Dinge, die sie bis dato noch nicht verstanden haben. Und ich denke, dass wir hier einfach die Tatsache liebgewinnen dürfen, ganz neu. Es lohnt sich, die Begegnung mit dem Herrn Jesus zu suchen. Möchte dir lieb machen, den Herrn Jesus im Wort zu begegnen, in deinem praktischen Leben, in deinen Umständen und auch in deiner Lebensführung. Halte diese Begegnung für etwas Lebendiges. Lebe diese Begegnung. Sie sind der Ort, wo Veränderung stattfindet. Sie sind der Ort, wo du Erfüllung finden kannst. Diese Begegnungen sind der Ort, wo wir uns tagtäglich neu ausrichten können auf die wesentlichen Dinge. Denn das Wichtigste in unserem Dasein kommt erst noch. Das Wichtigste, was wir jetzt gerade erleben, ist noch nicht da. Das Wesentliche, das ist für uns noch Zukunft. Und diese ständigen Begegnungen mit dem Herrn Jesus sollen uns helfen, ständig uns zu konzentrieren auf das Wesentliche. Und damit möchte ich heute Morgen schließen und euch einfach der Gnade des Herrn anbefehlen. Ich denke, wir dürfen ja voller Freude in diese neue Woche gehen, egal wie die Umstände aussehen werden und egal wie viel Schmerzen dich treiben werden. Ich meine auch ganz reale Schmerzen. Aber das Beste kommt noch. Amen. Ich möchte ganz gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke für diese Begebenheit des Simeon. Ich möchte danken dafür, dass du der bist, der zu Menschen redet und geredet hat. Und ich danke, dass du uns in deinem Wort Einblick gibst, wie die Menschen mit solchen Begegnungen umgegangen sind. Und danke, dass es diese Begegnungen heute immer noch gibt. Und danke, dass wir in diesen Begegnungen mit dir als unseren Heiland Gott zu Hause sein dürfen. Und danke, dass wir jetzt auseinandergehen dürfen, in dem Wissen, das Beste kommt noch.